Lieber Paul, liebe Zuhörer, Zuschauerschaft, ich habe ein Statement zu verkünden. Und zwar, Preise sind wie Tinder-Profil. Gewisse,
hat er gewisse, nicht gesagt.
Gewisse sind viel zu billig, andere masslos überzogen. Die meisten haben eigentlich gar keine Ahnung, warum sie das verlangen, was dort eigentlich steht. Und mit dieser Aussage grüße ich zur neuen Ausgabe von «Mach mal Marke», am einzigen deutschsprachigen Branding-Podcast, wo das ganze Thema ein bisschen ohne Bullshit-Geschwurbel anspricht, durchleuchtet, was auch immer. Yes, und das neue Thema, das ich mitgebracht habe, kurz und bündig, es geht um Preismodell, Preisgestaltung. Weil die meisten glauben immer noch, Preis gleich Stunde. Punkt. Und warum das eigentlich ein grosser Irrglauben ist, will ich eigentlich mit dir heute einmal anschauen, Paul. Wir schauen heute die drei gängigsten Preismodelle an, räumen ein bisschen mit Mythen auf und zeigen, wen welches Modell am meisten Sinn macht und wie man da als Unternehmen profitieren kann, damit aber auch der Kunde schlussendlich ein gutes Bauchgefühl hat. Was denkst du zu dem Thema?
Willkommen zu Mach mal Marke, Branding ohne Bullshit mit Vince und Paul. Viel Spaß.
Ja, danke für das Thema. Ich finde es gut. Man könnte jetzt böse meinen, dass es uns nur ums Geld gehen würde, aber du hast absolut recht, dass sich einige komplett unter Wert verkaufen und einem das immer so ein bisschen leid tut. Also wir kennen es ja jetzt eher so aus dem Branding-Design-Bereich, wo ich auch schon einige Leute aus meinem Umfeld kenne, und mir denke, wie kann das sein, dass ihr da irgendwie so coole Arbeit macht und dreistellige Summen dafür aufruft? Das ist ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite wird immer geklagt, dass es super schwer ist, Sachen zu verkaufen, weil Leute nicht bereit sind, Geld zu investieren. Und letztlich hängt es aber nur mit Kommunikation zusammen. Denn einige von uns, die oder von euch, die das hier auch hören werden, wette ich, besitzen Apple-Produkte. So, die haben auch Preise, die sind jenseits von Gut und Böse. Für das, was man eigentlich bekommt, wäre da nicht der Wert durch Branding dahinter. Und ich finde, das macht so die Summe aus, dass Branding einen sehr starken Effekt auf deine Preisgestaltung hat. Vielleicht können wir damit oder darüber am Schluss auch noch kurz reden.
Auf jeden Fall, ja. Sicher. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, also noch schnell zum Einhaken, du hast gerade gesagt, eben, viel verkaufen sich masslos über Wert, also unter Wert, aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, also viel liefern auch richtiger Scheißdreck für viel zu viel Geld, wo man dann halt im Nachhinein ein paar Mal trocken schluckt.
Absolut, oder? Ja.
Genau.
Ich kenn's, was hast du ein Beispiel, was dir begegnet ist oder was du noch im Kopf hast, wo du das Gefühl hattest, das war maßlos überzogen und viel zu teuer?
Oh, jetzt... Wow, wie soll ich sagen? Ich bin sehr kritisch. Ich schaue mir so Sachen.
Wer hätte es
sehr,
gedacht?
sehr vielschichtig bis ich mich dann entscheide. Aber ich kenne es zum Beispiel jetzt von vielen von meinen Kunden. Halt, die sind teilweise schon 2, 3, 4 Mal, wie soll ich sagen?
Der sagt doch einfach, die haben mit Agenturen zusammengeschafft.
Mit Agenturen, aber auch Freelancer selber, also einfach schlechte Zusammenarbeit gehabt. Eben viel zahlt für kein Input oder unbrauchbaren Output, meine ich.
Hey, es ist so ja, lustig. Ich habe heute alleine 2 LinkedIn-Beiträge gesehen, in der kurzen Zeit, die ich auf der Plattform war, die genau das zum Thema hatten, wo eine Startup-Gründerin und eine Geschäftsführerin genau das meinten. Wir hatten fix Budget verplant für Website-Redesign und Relaunch und haben mit einer Agentur zusammengeschafft und das Ergebnis war so katastrophal, dass sie zurückgehen mussten zur alten Version. Und jetzt ist das Budget weg, die Website ist nicht neu, sie sind komplett enttäuscht und bin mal gespannt, ob sie antworten. Ich habe nämlich drunter gefragt, was sie im ersten Schritt bewogen hat, überhaupt nur an eine Agentur zu denken und nicht an Freelancer oder irgendwelche anderen Modelle. Da gibt es ja dann doch einige. Aber es ist ein Thema. Also es gibt sehr viele gebrandmarkte Leute da draußen.
Ja, aber natürlich in jeder Branche auch. Es gibt ja, es gibt überall schwarze Schafe. Und es geht ja eigentlich auch nicht einmal um das. Es geht ja auch viel um das Thema, wie kann man denn als Unternehmer ein gescheites Preismodell wählen, das zu einem passt, wo es einfach alles ringer macht, also wo der Verkaufsprozess entschlackend, wo Klarheit reinbringt, wo aber auch Fairness reinbringt und auch Transparenz, oder? Und ich glaube, dort gibt es schon die ein oder andere Möglichkeit.
Hau raus. Was?
Habe ich das Gefühl, genau.
Du hast Schritte vorbereitet, ja, oder?
Ich mache das jetzt einfach kurz und knackig. Mhm. Ich habe gedacht, wir haben jetzt so lange Folgen teils gemacht. Das Ziel ist eigentlich heute ein bisschen knackiger und auf den Punkt gebracht, das Ganze raushauen. Darum fangen wir jetzt mal mit dem ersten Preismodell an. Und das ist der gute alte Stundensatz, stundenbasierte Arbeit. Und das grösste Vorurteil oder der Irrglaube, wo ich jetzt zu dem aufgeschrieben habe, ist, das ist die fairste und transparenteste Lösung für alle.
Klär uns auf, Vince. Warum ist das nicht so?
Vorteil, es ist einfach zum Kalkulieren und einfach zum Erklären.
Ja, würde ich direkt Fragezeichen hinten dran machen, weil ich kenne es so aus Website-Projekten, dass es manchmal überhaupt nicht einfach ist.
Ja, lass mich ausreden.
Ja, okay. Gut.
Lass mich ausreden. Also ich würde sagen, ich tue jetzt einfach die ganzen Punkte. Also in jeweils zu jedem Preismodell habe ich Vorteil, Nachteil, Notwendigkeiten, also was braucht es für das Preismodell. Und der Punkt, wann ist es denn sinnvoll oder am sinnvollsten, um sich für das Modell zu entscheiden? Ich würde sagen, ich hau jetzt das einfach raus und dann können wir schnell diskutieren. Yes. Gut. Also Vorteil, einfach zu kalkulieren und erklären. Kunden fühlen ein bisschen Kontrolle. Es ist recht transparent. Und es ist fair, wenn der Aufwand unklar ist. Nachteil sind, du verkaufst Zeit statt Wert. Oder? Das Einkommen ist gedeckelt, weil jeder hat nur 24 Stunden, respektive 8 Stunden am Tag zum Arbeiten. Oder? Und irgendwas, was stoss, ist damit an Grenzen. Und das Dritte ist, viel Misstrauen ist möglich. Also der Kunde kann sich etwa denken, ja, züchtet er sich ein bisschen raus. Und man ist dann auch eher geneigt, zu sagen, ja gut, da schon mal eine halbe Stunde mehr drauf oder wie auch immer. Oder? Und was ich dort auch noch als grossen Nachteil sehe, du bist einfach sofort vergleichbar mit 80% von deinen Mitbewerbern. Ja. Jetzt da mal einhaken, oder?
Ja, darf ich, immer gerne.
Ja, hau rein, hau rein.
Und jetzt dieses Thema, ey, also bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig in dem Bereich unterwegs und komme ja auch eher so aus der reinen Gestaltung, so Logos entwickelt und irgendwelche Flyer gemacht. Natürlich kalkulierst du damit Stundensatz. So. Und für alle, die aus dem Designbereich zuhören, euch ist wahrscheinlich auch Chris Doe, so der Godfather of Preisgestaltung, wenn man so will, zumindest kennen ihn alle, der sagt da ganz zu Recht, wenn du das wirklich nur, also den Wert deiner Arbeit anhand der verbrauchten Stunden bemisst, dann hast du irgendwann das Problem, dass du besser wirst, du wirst schneller und deswegen wird es günstiger, Fragezeichen. Genau. Also das ergibt ja hinten und vorne keinen Sinn. Plus, du hast immer das Misstrauen, dass Menschen dir sagen werden, warum geht das nicht schneller? Warum braucht ihr jetzt noch die Stunde? Und letzter Punkt, den ich aber erst relativ spät, also letztes Jahr hat so richtig Klick gemacht, verstanden habe, ist, Geschäftsführer und Geschäftsführerin interessiert es einfach nicht, wie viele Stunden du verbraucht hast. So, die wollen Ergebnisse. Ja. Und wenn ein Ergebnis Geld kostet, zahlen die Geld dafür. Denen ist das aber egal, ob du das schnell machst oder dafür endlos lange brauchst. Die zahlen für ein fertiges Ergebnis, was dann aber auch funktionieren soll. Und genau das Gleiche haben wir eigentlich im Großteil aller Produkte so. Also woher soll ich denn wissen, wie lange eine Person, wie viele Stunden oder Minuten, die in der Produktion an einem Glas saß oder also jetzt irgendwas zu nehmen, was wirklich noch mit Händen erschaffen wird. Ich kann es ja nicht bemessen. Ich war ja nicht mit dabei und ich habe nie den Einfluss darauf, und das ist auch gut so, zu sagen, die Person hätte es aber schneller machen können, dann wäre es für mich günstiger gekommen. Also dieses Preismodell gibt es eigentlich nur in wenigen Bereichen. Und die meisten Preise sind ja komplett intransparent, wie die entstanden sind. So.
Ja, das ist auch, zum da schnell einhaken, finde ich eben auch, das ist eigentlich der grösste Widerspruch in sich, wenn du Zeit gegen Geld tauschst. Also eben, da habe ich das Beispiel einmal in einer von der letzten Folgen gebracht. Wenn ich 10 Stunden an 100 Stutz an, keine Ahnung, an meinem Logo hocke, dann ist das 1000 Stutz. Okay, Mitbewerber macht es aber in 5 Stunden mit dem gleichen Stundensatz. Er ist schneller, aber verdient weniger. Also wird er ja bestraft. Hingegen, der zweite Mitbewerber hat doppelt so lang, 20 Stunden. Er ist langsamer und wird dafür belohnt. Und das beißt sich einfach komplett. Das ja, ist,
willst,
das finde ich mittlerweile
Bullshit. Modell nicht haben.
Ja.
Du willst das für und dich nicht haben und für als Auftraggeber willst du es auch nicht haben.
Ja, also ich finde einfach trotzdem, wenn ist es sinnvoll, da gibt es nämlich einen klaren Punkt, wenn das sinnvoll ist oder respektive zwei. Der erste, wo ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn du anfängst. Wenn du grün hinter den Ohren bist, in einer Branche oder, keine Ahnung, frisch ab dem Studium bist oder jetzt einfach mal dein Geschäft eröffnest, dann mach's am besten so, weil dann lernst du auch mal, lernst wirklich, was für Vor- respektive welche vielen Nachteile das Preismodell mit sich bringt. Und dann kannst du selber schauen, wie du dich damit fühlst. Und Punkt 2 ist, es lohnt sich für Aufträge, wo das Ergebnis noch recht unklar ist. Also wenn es einfach heisst, ja, fahr einfach mal an. Und in der Regel ist ja auch irgendwo ein Budget rum. Aber es ist halt nicht klar, kommen wir jetzt 20, 30, 40, 50 Stunden, oder? Und dann macht das natürlich Sinn, weil dann lohnt es sich je nachdem auch für dich.
Ich habe gerade echt überlegt, wie man das so knackig formulieren könnte. Und ich dachte so ein bisschen kurz in die Richtung, wenn andere was von dir wollen, also im Sinne von Beratung, die du einkaufst, da kann ja die Person, die Beratung anbietet, nicht kalkulieren, wie viel du davon brauchst. Deswegen wird sie nach Stunde bezahlt. Wenn es um Reparaturen geht, verlangen Handwerkerinnen und Handwerker da draußen auch eine Stundenabrechnung, weil die ja nicht wissen, wenn ich die Steckdose tausche, ist dahinter die Wand brüchig, muss ich die komplette Wand ersetzen, was auch immer, passiert ja immer irgendwas, dann lässt du dich natürlich nach Stundenaufwand bezahlen. Und wenn Aufgaben halt nicht kalkulierbar sind, also wir kennen es ja aus dem Gestaltungsbereich, vor allem bei Korrekturrunden, die über das normale Angebot hinausgehen. Also alles, was Zusatzleistung ist, was dann einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil es irgendeine Besonderheit ist oder irgendein Detail, was noch gemacht werden muss, was nicht im Leistungsumfang drin ist, das wird dann auf Stunde berechnet. So kenne ich das aus den gängigen Bereichen.
Ja. Und was natürlich einem auch helfen kann in dem Preismodell, ist, wenn du einfach klar kommunizierst, wie du denn rechnest. Oder, weil das hat mir auch schon einer gesagt, das kommt natürlich, also jede Firma rechnet ein bisschen anders, oder jedes Gewerk rechnet anders. Im Bau zum Beispiel. Ja, wenn du, keine Ahnung, für etwas 6 Stunden dran bist, der Arbeiter, ja, dann schreibt er auch einen ganzen Tag drauf, in der Regel, auf der Baustelle. Also, dann geht er nicht einfach am 3 heim, sondern räumt er halt noch ein bisschen auf, aber das kommt halt auf die Stunde dort drauf. Ja. Weiss doch auch nicht, jetzt zum Beispiel, wenn ich in eine Garage gehen und einen Schaden beim Auto haben, von acht Stunden am Tag kann der maximal 6 Stunden berechnen, weil andere Sachen, also die anderen 2 Stunden für andere Tätigkeiten drin sind. Und das ist halt schon, da kann man viel rausholen, wenn man einfach klar kommuniziert, wie tut man denn kalkulieren? Was ist dabei? Für was zahlt der Kunde effektiv? Und dort kann man sehr, sehr viel rausholen und auch Punkte gegenüber von seiner Konkurrenz.
Ja, wobei ich das manchmal, also ich habe einige Handwerksrechnungen schon bekommen, wo ich das nicht ganz nachvollziehen konnte. Die unterschiedlichen Positionen und Faktoren, die da noch eine Rolle spielen und da noch was und dort noch was und so. Also auch da wieder ganz grundsätzlich, wir haben ja auch von vielen Dingen einfach keine Ahnung und stecken nicht drin, wie Rechnungen geschrieben werden müssen, damit sie intern funktionieren für eine Buchhaltung. Aber nur mal die Überlegung, Die Kundschaft steckt meist nicht in eurem Geschäftsmodell drin. So, der hat keine Ahnung, wofür ihr welchen Preis aufrufen müsst und was ihr berechnen müsst. Macht's für die einfach zu verstehen. Also macht's entweder einfach zu schlucken, zu sagen, Vince, pass auf, dein Auto hat einen schweren Schaden, du brauchst es morgen wieder. Für, keine Ahnung, 1.000 Stutz glatt machen wir dir das heute fertig und du kannst es morgen früh abholen. So, das ist für dich am Ende angenehmer, das so zu haben. Und anstatt zu wissen, wir gucken mal, wann wir das angehen können, wir berechnen nach Stunde, vielleicht ist ein schwerer Schaden, dann wird es uns teurer kommen und was auch immer, dann hast du es aber auch später wieder. Das ist dann wiederum blöd für dich. Also.
Ja, oder du gehst einfach eine Range an. Weißt du, wenn du Fachmann oder Fachfrau bist, dann ist es einfach von bis.
Ja.
Aber irgendwie. Eben, ja.
Aber jetzt kommen wir ja fast schon in den nächsten.
Ja, das ist der zweite Punkt und das wäre eben projektbasiert. Dort ist so das grösste Vorurteil, Irrglaube, was auch immer, wo ich jetzt für mich aufgeschrieben habe, ist, es ist nichts anderes als ein aufgerechneter oder ein hochgerechneter Stundensatz. Für viele, oder?
Ja.
Ja, hat auch was. Aber Vorteil, es ist ein klarer, transparenter Rahmen für beide Parteien. Alle reden vom Gleichen. Und das ergibt wiederum Punkt 2, Planungssicherheit. Und so schaffe ich zum Beispiel extrem gerne, weil der Kunde weiss, was zahlt er für Output X und ich weiss, wie viel Kohle kann ich verprassen mit unnötigem Scheiß und immer gerne den Monat. Nein, also ich weiss, was kommt rein. Und das ist einfach transparent. Und der dritte Punkt gegenüber vom Stundensatz ist, Zienz wird belohnt. Also das heisst, dort spielen wir schon in einer anderen Liga, weil dort kann es dem Kunden scheißegal sein, ob ich jetzt 5 Stunden, 10 Stunden, 20 Stunden oder wie auch immer am Endergebnis dran bin, weil und interessiert nur das Endprodukt.
Ich finde auch, es hat einen riesengroßen Vorteil, das so zu machen, vor allem aus Kundinnensicht, zu wissen, ich bin nicht dafür haftbar oder verantwortlich, wenn du deine Zeit verschwendest, vergeudest, wenn du irgendein Problem hast. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch oder mache ja auch fast alles auf der Basis zu Fixpreisen, zu Projektpreisen, wenn man so will. Wie oft ich schon nachts bei irgendwelchen technischen Sachen, bei Website-Umsetzungen da saß, endlos lang googeln musste und das natürlich nicht auf die Rechnung schreiben konnte, weil ich das Problem hatte. So die Kundschaft oder das Projekt war für den Betrag fertig und musste so auch abgeliefert werden. Also es hat, ich bin manchmal im Nachteil dadurch, aber wenn die Kundschaft dadurch einen Vorteil hat, ist das in der Hinsicht gut eigentlich. Also es gibt wirklich diese gegenseitige Absicherung eigentlich.
Also eben, Nachteil vielleicht nochmal, jetzt hast du ein paar so angesprochen. Das erste ist Risiko bei Fehlkalkulation. Oder eben das klassische Beispiel, bist halt, machst ein paar Nachtschichten, wie du gesagt hast. Mhm. Punkt zwei wäre, der Kunde ist eher, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr getrieben, um das halt mit der Konkurrenz zu vergleichen. Und dort ist halt wie Gefahr, meistens wird dann Beeren mit Äpfel verglichen. Also das heisst, wenn ich eine projektbasierte Offerte stelle, wird das teils auch mit einer stundenbasierten Offerte verglichen. Und das ist halt immer schwierig, weil dort muss man dann halt, eben viele schauen dann halt immer auf den Preis, anstatt zum wirklich schauen, ja, was ist denn dabei, was ist denn drin. Aber auch wieder dort ist einfach Kommunikation ist King.
Naja.
Oder komme ich gerade noch darauf zu sprechen, was ich damit meine. Der dritte Nachteil ist einfach noch Gefahr, ob es gewisse Extras oder so hin und her gehen und dass die dann wieder mühsam oder umständlich oben drauf gepackt werden müssen. Entweder Stundensatz oder nochmal Projektbasis, das ist dann halt so ein bisschen ein Geschmeiss. Wegen dieser Kommunikation, ich mache es gerade noch schnell die Überleitung, dann kannst du sagen, was braucht es für das Modell? Es ist Erfahrung. Saubere Einschätzung, oder? Von so einem Aufwand. Es braucht definierte Projektphase. So ein bisschen Scope. Und am wichtigsten, es ist ein sauberes Briefing, muss bestehen. Das heisst, man muss sich die Zeit nehmen und wirklich mal schauen, was ist denn der Wunsch, das Ziel oder das Problem vom Kunden. Und dann halt das dann auch so kommunizieren. In einer Präsentation zum Beispiel, in einer Offertenpräsentation. Dass man dann halt wirklich auch das Endresultat am Namen nennt oder sogar den emotionalen Aspekt oder was auch immer. Und das ist halt, dann gehen wir dann schon langsam ins dritte Modell rein, wo dann King, ja, Expertenstatus ist, oder? Aber sag du ja, noch.
Nee, zieh mal das dritte durch, weil mir kribbelt es auf der Zunge zu dem Kommunikationsaspekt. Also reinzuhaken, aber ich glaube, das kommt jetzt.
Ja, also da noch schnell zum sagen, wen ist das sinnvoll? Eben, am sinnvollsten ist es halt für standardisierte Leistungen. Seien es irgendwelche, wie soll ich sagen, in unserem Fall irgendein Workshop, wo halt ein Tag geht und du hast schlussendlich Resultat X. Also du weisst einfach, der Aufwand ist drin, der Output ist dabei, kostet X, fertig. Zweite Möglichkeit ist einfach, wenn ein festes Budget besteht. Dann ist das Budget nur schon der Rahmen und dann kannst du einfach innerhalb von dem Budget das ausreizen, was möglich ist. Aber es gibt natürlich auch viele Idioten dort, die dann einfach das Budget verprassen, statt zum halt wirklich effektiv etwas zu machen. Ja. Ich teaser das jetzt schnell an. Dann kannst du über das Thema Kommunikation ein bisschen sagen. Das dritte Modell, und das ist eben wirklich Königsdisziplin, sage ich mal, das ist das Werte- oder ergebnisbasierte Preismodell. Und dort der grösste Vorurteil oder Irrglaube ist einfach, das ist reinste Abzocke, weil man einfach absichtlich mehr verlangt. Also man pusht es künstlich, kann man schon fast frech sagen. Aber dann würde ich jetzt einfach einmal, bevor ich da meine Punkte abliere, dir noch das Wort geben. Was oder willst du etwas sagen oder soll ich weitermachen?
Ja, ich will dir ja nichts vorwegnehmen, aber also da kommst du ganz schnell in den Punkt Verhältnismäßigkeit rein, weil auch so ein projektbasierter Preis Grenzen hat. Also klar, projektbasiert, wie du meintest, im Hintergrund liegt irgendein Stundensatz und irgendeine Stundenanzahl, die man hat und ein Puffer, der mit drin ist und eine Absicherung, dass alle zufrieden sind und dann hast du irgendein Ergebnis für einen fixen Preis. Und deswegen, also mach den Punkt jetzt noch fertig, weil dieses Ergebnis ja irgendeinen Zweck erfüllt. Und natürlich kostet ein Branding für die nette kleine Handwerksputze nebenan einen anderen Betrag als für einen riesengroßen, keine Ahnung, DAX-Konzern oder börsennotiertes Unternehmen oder was auch immer. So, da gibt es einen Unterschied, auch wenn das jetzt handwerklich, natürlich hast du mehr Inhalt, Input, aber kann ja sein, der Handwerksbetrieb möchte das auch haben, also die möchten auch 30 Korrekturrunden und x Absicherung und so. Natürlich kostet das dann mehr und trotzdem hat das ganze Ding später eine andere Reichweite, Anwendung, was auch immer. Deswegen, mach die Königsdisziplin. Weil die hat berechtigte Gründe, dass es die gibt.
Ja, also Vorteil von Werte- oder ergebnisbasierten Projekt ist, es ist gekoppelt an das Kundenergebnis. Oder etwas, was er sich wirklich wünscht, herbeisehnt oder ja wirklich ein Problem auch löst. Es hat ein riesiges Skalierungspotenzial und der Kunde sieht es als Investment und nicht als Kosten. Und das ist ein riesiger Gamechanger. Also, du hast schon mal ein Beispiel gebracht von dem Schiffsbauer mit dem Schiff, das in der Werkhalle steht.
Ja, für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören.
Erzähl du das nochmal.
Ganz kurz, Schiff steht in der Reederei, kann ich auslaufen und verursacht dem besitzenden Konzern dahinter Millionenschäden an Strafen, die sie zahlen müssen, jeden Tag. Und dann kommt jemand daher, die müssen das Problem schnell beheben, weil jeden Tag 1 Million zu verlieren ist dann doch viel Geld für eine große Reederei oder für den Schiffsinhaber. Und dann kommt jemand und sagt, repariere euch das für 100.000. So, und die sagen natürlich sofort ja, weil das ist ja ein Witz im Vergleich zu dem Geld, was sie verlieren. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dann kommt er an, haut mit dem Hammer einmal dagegen und es funktioniert wieder, das Schiff. So, und die gucken natürlich verdutzt und meinen, der Hammerschlag ist dann doch ganz schön teuer. Also für 100.000 hätten wir gewusst, dass wir da nur einen Hammerschlag bekommen, hätten wir es nicht gemacht. Und er sagt, naja, es löst ja für euch einerseits ein riesengroßes Problem. Für einen Witz von Betrag, also für 10% kriegt ihr maximalen Output und seid befreit von dieser Strafe. Und auf der anderen Seite steht meine Expertise, so der Hammerschlag selber, das sind, keine Ahnung, runtergebrochen 100 Euro oder 100 Franken und die restlichen 99.900, die gehen in die jahrelange Expertise, die ich aufbauen musste, um genau zu wissen, wo ich anschlagen muss. Soviel zum Thema Verhältnismäßigkeit anhand dieser kleinen Metapher. Und ja, jetzt nagelt mich da bitte nicht fest. Manchmal gibt es dieses Bild auch mit anderen Zahlen und Größenordnungen. Ist auch egal, es soll ja nur rüberbringen. Dieser Preis, der ist auf der einen Seite absolut gerechtfertigt, weil der Schmerz von der Reederei riesengroß ist. So, das ist ein unglaublich großes Problem, was gelöst werden muss. Und dann ist es egal, was letztlich gekauft wird oder was da wirklich inhaltlich, fachlich, wie auch immer drin steckt, solange das Problem dadurch gelöst wird, ist man bereit, das Geld auszugeben. Mhm. Wenn das in einem bewussten Verhältnis zueinander steht. Und da meinte ich gerade von dem anderen Beispiel, wenn du halt für einen großen Konzern ein Branding machst, steckt da ziemlich viel Risiko für den Konzern dahinter und gleichzeitig ziemlich viel Druck, dass das Ding gut werden muss. Das heißt, das hat einen ganz anderen Wert. Und das kann man auf andere Bereiche, glaube ich, sehr gut übertragen, dass Dinge einfach sehr gut werden müssen oder die müssen funktionieren. Man zahlt für die Absicherung, dass es am Ende auch klappt und funktioniert. Man zahlt, weil ein sehr wichtiges, essentielles Problem, was viel Geld kostet oder viel Nerven kostet und so weiter, weil das dadurch gelöst wird. Und wer kennt es nicht, ne? Coachings arbeiten nur mit diesen Preismodellen. Weil an für sich müsstest du sagen, die nehmen 20 Videos auf, das kostet die 3 Tage Arbeit, wenn es hochkommt. Vielleicht noch ein bisschen Research am Anfang für die Skripte und dann noch die Postproduktion. Also selbst ganz großzügig kalkuliert haben die 2 Wochen Arbeit, ein Coaching-Programm zu erstellen und danach ein bisschen Support. der weiterlaufend ist. Wenn die 100 Leute in das Coaching reinbekommen, reicht das, glaube ich, wenn jede Person, keine Ahnung, 10 Stutz zahlt. Oder lass es sogar 100 Stutz sein. Aber solche Coachings werden für vierstellige Beträge locker verkauft. Also eine Freundin hatte neulich berichtet, es gibt ein YouTube-Coaching, was auch sehr existenzielle Probleme für Content-Creator löst, angeblich. Das war bei 9.900 Stutz. So, das war wiederum eine Schmerzschwelle, wo man dann dachte, okay, das ist verdammt viel Geld dafür, dass du 12 Videos, einen Live-Call und ein PDF-Template bekommst. So, aber der Inhalt ist mitunter immer der gleiche, aber wie es verkauft wird, ist der Unterschied. Und ja, über den Punkt können wir jetzt gerne nochmal reden, weil das, da ist wirklich unglaublich viel drin an Relevanz, die man rausholen kann. Es ist nicht nur Kommunikation, also es ist die ganze Brandwirkung, es ist alles, was damit einzahlt.
Das ist gerade, auf das will ich gerade sprechen. Zuerst will ich noch schnell den Nachteil von dem Modell ansprechen, wo du auch so ein bisschen angeschnitten hast. Das Erste ist, es ist je nachdem, was man macht und für wer, verdammt schwer zu erklären. Vor allem bei preisfixierten Kunden. Also vor allem bei Leuten, die halt eher in dem stundenbasierten Bubble unterwegs sind. Für die, wo das normal ist. Zweiter Punkt ist einfach, es ist sehr viel Vertrauen und Erfahrung nötig. Und der dritte Nachteil ist, es ist eher schwierig bei immateriellen Leistungen. Habe ich das Gefühl. Weil, ja, man hat teilweise, eben, man hat nicht einfach so eine Endergebnis, wo man zeigen kann, sondern es zeigt sich teilweise auch eher im Nachhinein.
Ja. Oder? Aber jetzt kurzer Deep Dive. In unserem Bereich ist es ja so, dass man versuchen sollte, gibt so diese Empfehlung, rauszufinden, was die Kundinnen und Kunden für Umsatz machen, um dann kalkulieren zu können, wie viel Umsatzsteigerung könnten die mit dem neuen Branding oder was auch immer, mit der neuen Website, mit Verkaufspsychologie machen. Dann hast du einen groben Wert, dass das für manche 100.000 ist, für manche eine Million, und dann gehst du einfach rein und sagst, okay, wärst du bereit, für die eine Million mehr auf dem Konto im Jahr 10% davon in mich zu investieren? Dann können wir das gemeinsam angehen und wir basteln dir das perfekte Endergebnis für dich. So, das ist in der Theorie mega einfach, aber du meintest zu Recht, also Leute sind nicht komplett blöd. Und manche arbeiten natürlich mit den ekligen psychologischen Tricks und ich finde die manchmal relevant. Also nee, die Tricks finde ich nie gut, wenn man so damit spielt und Menschen ausnutzt. Ich finde es manchmal relevant, darüber zu reden, was das für dich für eine Bedeutung hat, dass du auch so ein Branding für die nächsten 20 Jahre funktionieren soll. Deswegen nehmen wir uns jetzt lieber mehr Zeit und machen es dafür gründlich. Das kannst du auch auf alle anderen Bereiche so adaptieren, zu sagen, lieber jetzt richtig, weil das Ding einen Wert für dich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre hat. Das hast du noch für deine Kinder, wenn es gut läuft. Das ist ein hoher emotionaler Wert. Deswegen auch eine hohe Bereitschaft, richtig mitzumachen von Kundenseite und die Bereitschaft, dafür mehr Geld zu investieren. Egal, ob man das auch für weniger Geld hätte haben können. Da sind wir jetzt schon wieder bei dieser Brandmagie. Kannst du auch alles mit gutem Storytelling und so aufbauen.
Das ist eigentlich genau das, was ich sagen will. Also bei den notwendigen Sachen, was braucht man, um die Ebene oder das Modell meistern? Das ist Verständnis für den Need oder für den Pain vom Kunden. Also man muss halt wirklich begreifen, um was geht's wirklich. Und Punkt 2 ist, man muss die Punkte klar argumentieren können. Also man muss den Kunden halt wirklich emotional abholen.
Und ja, du musst ihn verstanden haben und
du musst ihn verstanden
auch mit dem
haben.
Kunden verstehen. Ja.
Genau. Und du brauchst einfach Balls of Steel. Also du musst halt auch ein bisschen gamblen. Du musst auch ein bisschen gamblen. Auf gut Deutsch, auf Englisch gesagt. Also, und halt eben, was dort aber auch noch reinspielt, ist einfach, du musst in der Lage sein, zum am Kunden, am Gegenüber sehr viel Vertrauen geben. Also, dass er dir sehr viel Vertrauen schenkt. Also, du musst einfach seriös sein und halt auch liefern. Was predigst.
Und da kann eigentlich die Marke perfekt ansetzen. Also deine Brand, die du definierst, die arbeitet im besten Fall für dich, weil Leute schon mit einem hohen Vertrauen auf dich zukommen. So, angenommen, wir würden jetzt irgendein Produkt verkaufen mit dem Podcast, dann haben Leute Vertrauen in uns, wenn die seit Folge 1 mit dabei sind und alle Folgen bis zu dieser hier durchgehört haben. So, weil die uns schon kennen und wissen, wie wir reden, ohne Bullshit und so weiter. Sprich, die bringen ganz viel Vertrauen in uns mit, weil die uns schon verdammt oft gehört haben und wissen, wie wir ticken. Das kann für dich arbeiten. Aber genauso alle anderen Touchpoints mit deiner Marke, also runtergebrochen, egal wo man deine Marke sieht und wo die auf dich wirkt und was man von der mitbekommt, das kann alles schon Vertrauen aufbauen und für dich die richtige Wirkung hinterlassen, sodass es dir im Verkauf dann wiederum leicht fällt, deine gewünschten Preise abzurufen, die aber gleichzeitig auch gerechtfertigt sein müssen. Also es gibt Schmerzgrenzen, auch bei Leuten, die Apple über alles lieben, die gehen auch kritisch damit um, dass Speicherplatz bei Apple, wo man wirklich sagen kann, das ist irgendwie 3 freie Platinen, die dann zusätzlich angeschaltet werden auf dem Computer, für die musst du dann 3-stellige Summen, recht hohe Summen ausgeben, um das zu haben oder nicht zu haben. Also für die hat es eigentlich von der Produktion her keinen Aufwand, dass man direkt viel Speicherplatz bekommt oder direkt viel Arbeitsspeicher, aber sie verkaufen es extrem teuer. So, und mitunter so teuer, dass Leute auch kritisch werden und sagen so, ich bin nicht mehr bereit, eine 4-stellige Summe plus noch 500 Schutz obendrauf für mehr Speicher auszugeben, um ein Telefon zu haben, beispielsweise. Und ja, da geht es aber wieder um Verhältnismäßigkeit, um deine Markenwirkung, um die komplette Inszenierung, um die Geschichten, die darum erzählt werden, auch um Community. Also willst du Teil dessen sein, mit dazugehören? Habe ich vielleicht eine tolle Zimmerei, von der, die machen so tolle Sachen, der folge ich schon lange auf Social Media, da sehe ich, was die machen. Ich will von denen mein Möbelstück haben. So, und dann hat vielleicht die Tischlerei den Vorteil, dass die eine lange Warteliste haben, dass die wissen, unsere Produkte haben eine extrem hohe Qualität, die vererbst du an deine Kinder weiter und deswegen können wir in wertebasierte Preise reingehen. Und deswegen ist das Zeug auch verdammt teuer. Egal, ob man das jetzt rechtfertigen kann oder nicht. Leute sind dann bereit, dahin zu gehen. Vielleicht ist das, was du anbietest, auch ein Statussymbol. Vielleicht löst es aber wie im Coaching auch ein richtig dringendes Problem. Deine Marke, die unterfüttert das Ganze. Das finde ich ja so cool und magisch. Deswegen jetzt auch hier mein kleiner Monolog.
Ja, nein, finde ich absolut, gehe ich absolut mit dir. Ich will noch schnell ansprechen, wen macht das Modell am meisten Sinn? Eben, wenn ein klar messbarer Impact um ist. Also entweder eher so ein bisschen faktisch, also sprich Umsatzsteigerung, Kostensenkung, aber auch im Recruiting zum Beispiel. Aber natürlich genauso emotional, oder? Also ich sage jetzt zum Beispiel auch Oldtimer zum Beispiel. Es gibt auch viele Liebhaber, die irgendeinen Karren haben aus der Vorkriegszeit, wo eigentlich nichts mehr wert ist. Aber der emotionale Aspekt verleitet die jährlich dazu, zu mehrere Tausende oder Zehntausende Franken in das Auto investieren, weil sie einfach wollen, dass das am Leben bleibt.
Ja, oder? Und da also kannst Emotion, du reingehen.
Ja, Emotion ist ein sehr grosser Hebel in allem.
Und das, wie ich vorhin meinte, ne, das missbrauchen einige, also es gibt echt so eklige Verkaufspsychologie-Kurse, Seminare, Tutorials, was auch immer. Ich finde das echt grenzwertig, also habe ich überhaupt keine Lust darauf. Und Verkaufspsychologie ist aber auch, dass man so verkauft, wie man selber gerne kaufen würde. Also für alle, die gerade da drin stecken in dem Prozess, irgendwie die passenden Preise zu finden und den passenden Verkaufsprozess. Versetzt euch doch selber mal in die Lage eurer Kundschaft, kauft irgendwas oder erinnert euch an die Käufe, die ihr davor hattet und überlegt halt, was waren die entscheidenden Punkte, die einen Kaufprozess angenehm oder unangenehm gemacht haben und dann kannst du darauf reagieren. Da kannst du direkt reingehen und sagen, ich mach's jetzt bewusst anders oder ich steuere das. Und das ist auch Psychologie auf eine Art, aber so eine, die einem gut tut, wo man selber das Gefühl hat, man kann 1000%ig hinter den Preisen stehen und hinter dem Prozess, weil man den so gestaltet hat, wie man selber gerne kaufen würde. Also macht das. Genau, ja. Das ist kein, auch vielleicht das noch so als abschließender Gedanke, es ist kein wissenschaftlicher Prozess. So verkaufen ist was komplett emotionsgesteuert ist und mitunter hat sich unser Bauch schon lange entschieden und unser Kopf braucht einfach noch 5 Fakten an die Hand, warum das jetzt gut ist. Aber wir legen uns die Fakten dann wiederum so, dass unser Bauch recht hat. Oder eben nicht recht. Also das kann man nicht groß genug hinstellen. Und da Brand halt einen riesen Einfluss und die ganze Vorarbeit, die man leisten kann, und eben auch Psychologie, vielleicht auch im Sinne von der Preisstaffelung, zu sagen, wenn ich ankomme und sage, euer Rebranding kostet 200.000 Stutz, dann schlucken alle, wenn die das im zweiten Gespräch hören. Wenn ich sage, wir beginnen erstmal rauszufinden, wo ihr aktuell steht und was ihr macht und ihr könnt jederzeit abbrechen und so, auch das, es gibt so viele Elemente, also Vince, wir könnten hier wieder eine kleine Masterclass raushauen, weil eins zum anderen führt. Man hat da viele Hebel in der Hand, um das angenehm zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, also die angenehmsten Verkaufsprozesse waren die, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass ich was gekauft habe und mich am Ende sogar gefreut habe, dass ich das Ding jetzt im Warenkorb habe oder dass es jetzt sich auf den Weg macht. Und das ist die absolute Ausnahme. Also es ist wirklich eine Kunst, dahin zu kommen, das gut zu machen. Und es gab andere Erlebnisse, wo ich mir auch schon Coachings gekauft habe, die haben mich unnötig unter Druck gesetzt. Da war immer diese beschissene Floskel und bitte macht das nicht, Leute. Also wenn ihr das jetzt hört und so drauf seid, macht es einfach nicht, es nervt. Leute unter Druck zu setzen am Telefon und zu sagen, was fehlt dir, ich lasse dich nicht aus der Leitung, was fehlt dir, um jetzt zuzusagen, kann ich das noch, also diese Einwandsbehandlung, ey, das ist, ich wollte nur noch aus diesem Telefonat raus und dachte mir, ihr habt so gut vorgeleistet, ihr habt so ein cooles Angebot und jetzt macht ihr das kaputt, weil ihr mich nicht gehen lasst, um eine Nacht drüber zu schlafen. So, das können dann so Kleinigkeiten sein, die machen kompletten Preis zunichte, Verkaufsprozess zunichte und so weiter. Also es sind wirklich die Summe aller Teile, die da drüber entscheiden, kannst du deinen Preis aufrufen oder nicht.
Ich merke, dass das triggert dich richtig, das Thema. Das ist ja fast so schlimm wie mein LinkedIn. Das ist
ja.
Schön zum Sehen.
Ja, es geht auch direkt Richtung Thema Funnel. Müssen wir auch mal ein Branding-Brief machen, wahrscheinlich.
Ist eben auch noch lustig, die Folge so für 15 Minuten planen. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 40.
Hey, aber es sind, also merkst du ja selber, ne? Es sind doch so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen.
Ja. Mich würde auch noch interessieren, wenn irgendjemand den Kommentar schreiben würde, was ihr so denkt, welches Modell ist am sinnvollsten, was sind die grössten Vor- und Nachteile, was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Ja, sind da schon mal irgendwas, wo 3K in denen fallen oder wenden da etwas selber schon an? Würde mich auch noch interessieren.
Ja,
oder ob
da vielleicht dann machen wir die Folge jetzt noch voll.
Vertiefte Infos brauchen.
Entschuldigung, voll ins Wort gefallen hier. Also, kommentiert auf jeden Fall. Und was mich jetzt noch interessieren würde, also was so die negativsten Sachen sind, die man erfahren kann, wenn man irgendwas kauft. Weil das gehört ja auch zu Preisen. Also es kann ja, mir fällt gerade ein, es kann ja sein, der Preis ist schon am Anfang grenzwertig hoch. Ich sag trotzdem ja und krieg dann entweder schlechten Service, gut, das kann ich jetzt nicht vorhersagen, oder ich krieg im Anschluss noch weitere Kosten, bin aber schon in so einer komischen Falle drin, dass ich da nicht mehr rauskomme. Das hatte ich ziemlich oft erlebt oder das ziemlich oft ein paar Mal erlebt, als ich in irgendwelchen Funnels drin war. So dieses klassische, sicher dir jetzt mein kostenloses Buch, du zahlst nur die Versandkosten von 10 Stutz, ist okay, kein Thema, mache ich gerne, kommst auf die nächste Seite, da wird dir ein Kurs verkauft und es gibt keinen Button zum Weiterklicken, außer du klickst auf diesen verdammten, ich will meinen Kurs oder den Kurs jetzt kaufen zusätzlich. Ich habe es weggeklickt, habe gar nicht gemerkt, dass ich schon die 10 Stutz für das Buch ausgegeben hatte, war aber noch im Funnel drin und kam dann nicht mehr raus. Sowas gibt's. Oder unnötige Kosten, Ahnung, wenn man Handwerker bestellt und die sagen die dann im Anschluss, ich muss natürlich noch eine Reinigungsgebühr berechnen und eine An- und Abfallgebühr, die verdammt hoch ist. Also ich hatte auch schon mal einen Elektriker, der hat irgendwie 200 Stutz verlangt dafür, dass er 5 Minuten zum Büro gefahren ist und wieder zurück. Warum auch immer. Also kann er von mir aus machen, aber dann kann er es mir auch vorher sagen. So, das sind alles Erlebnisse, die sind ziemlich bescheiden.
Ich finde einfach generell, vor allem im Bereich Preisgestaltung, Preismodell, Transparenz, ist einfach König. Das ist wie generell, wo wir darüber geredet haben, Qualität ist eigentlich ein Standard, wo man einfach liefern sollte. Genauso Transparenz. Und ich finde halt, schlussendlich ist scheißegal, mit welchem Modell man fährt. Also man soll ja einfach damit durchkommen. Mhm. Die Leute müssen ja Bock drauf haben. Und wichtig ist einfach auch, man muss einfach transparent sein, zum Kunden vor allem. Was kriegt er für das Geld? Oder? Und logisch ist da das eine Modell je nachdem ein bisschen besser geeignet für das andere. Also es ist einfach sehr individuell. Man kann ja auch Mischformen gestalten. Aber ich finde halt einfach wichtig, wenn man von Anfang an so viel wie möglich klärt und abspricht, dann entstehen im Nachhinein praktisch kein Missverständnis mehr oder schlechte Erfahrungen. Und das ist halt etwas, was viele auch ein bisschen unterschätzen, das, was du jetzt gesagt hast. Eben, da kommt eigentlich sehr viel Bullshit noch hinführen, wo dann einfach davon ausgegangen wird, der Kunde nickt freundlich ab und blecht. Oder wie, das ist auch so ein Beispiel, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, du dein Auto in Service bringst, oder? Das Jahr vorher war alles gut gewesen und dann gehst du eigentlich dorthin, hast einen kleinen Service, dann machen sie das und schlussendlich machen sie noch 100 andere Sachen. Gewisse sind vielleicht sicherheitsrelevant, die anderen sind aber einfach gar nicht relevant, aber sie machen es einfach ohne die Fragen. Und dann kriegst du einfach eine Rechnung von, weiss ich, wie viel 1000 Stutz. Und die verlangen einfach, dass du es jetzt ohne Widerwort zahlst. Dann muss ich auch sagen, hey, fuck off, Alter, willst du alles chillen oder was? Dann Leute halt an und sprich es an. Und dann kann man schauen, was man machen muss. Weil dann habe ich auch die Chance, um eine Zweitmeinung einholen.
Ja. Das ist,
oder? Also, und das ist halt wirklich transparentes Kind, genau. Und das ist halt einfach, ja, wenn auch jetzt Leute, die das vielleicht hören und sagen, ja, man ist ja nicht kompliziert oder so. Ja, du wirst es ja dann sehen, was du davon hast, wenn irgendwie nach 5 Jahren sich das umspricht in der Szene, wo du bist, oder weiss auch nicht wo, und irgendwann hast du einfach keine Kunden mehr, weil alle wissen, hey, du bist ein schwarzes Schaf und ziehst Leute über den Tisch.
Ja. Und das ist manchmal, also das muss nicht mal berechtigt sein, das ist, die Kundschaft hat recht. Also wenn die das Gefühl hat, da gibt's schlechten Service, schlechte Qualität, zu hohe Preise, und mir fällt hier ein Betrieb ein, bei dem haben wir schon eingekauft, bei dem haben wir genau das Gefühl. Also die beraten schlecht, die geben intransparente Preise, es ist dann immer ein Stück teuer als ursprünglich kalkuliert, dann kommen noch irgendwelche Anfahrtswege mit dazu. Das ist richtig blöd. Jetzt in dem Fall ist es halt eine Gärtnerei, ne? Paar Pflanzen gekauft und sowas, mal Erde bestellt und so, war alles unnötig teuer dafür, und das macht einen richtig schlechten Eindruck. Egal, die können das bewusst steuern, ne? Die könnten da transparenter sein und so weiter. Und der andere Punkt ist, man muss lieber mehr Zeit investieren, um genau zu verstehen, was die Leute wollen. Man redet ziemlich schnell, habe ich immer das Gefühl, aneinander vorbei, weil halt die Kundschaft nie so tief in dem Thema drin steckt wie du. Also du setzt vielleicht auch als Garage, die ein Auto repariert, andere Dinge voraus, findest andere Sachen selbstverständlich als deine Kundschaft. Und das ist einfach nur das Spiel mit Erwartungen. Also wenn Erwartungen nicht bei beiden Seiten gleich sind, hast du ein Riesenproblem. Dann denkt die Garage, du bist froh, wenn alles gemacht ist am Auto, weil du es dann für das Jahr durch hast. Und du gehst davon aus, dass du den normalen Check-up bekommst, den du mal brauchst, damit die Karre wieder fährt. So, und dann denkt ihr aneinander vorbei. Das ist von beiden Seiten wahrscheinlich auch nicht böse gemeint, aber das ist nicht klar transparent kommuniziert, ne? Und da hast du natürlich Sachen, die mitunter teurer sind als so ein Check-up oder mal was in der Gärtnerei bestellen, die wirklich hohe Investitionen sind. Und ein Branding gehört da eigentlich mit dazu. Das ist eine Summe, die haben nicht alle so schnell rumliegen, sind nicht alle so schnell bereit zu investieren. Natürlich investieren die das nicht nach dem ersten Gespräch mit dir. Also wenn du jetzt eine Agentur hast, einmal mit potenzieller Kundschaft telefonierst und danach mit dem Angebot kommst, was 6-stellig ist, werden Leute nicht sofort freudeschreiend sagen, ja klar, morgen fangen wir an, ihr habt heute Nachmittag schon das Geld auf dem Konto. So wird nicht verkauft. Deswegen ist eine ganz wichtige Regel, die mir jetzt noch eingefallen ist: Achtet darauf, wann welche Informationen relevant sind. Man muss nicht im ersten Gespräch eine Absicherung haben oder wissen, was man als Bonusleistung obendrauf bekommt. Man muss, und da meine ich jetzt wirklich ganz am Anfang, dass man stellt Kontakt her, erstmal ganz andere Dinge nennen, die relevant sind. Man muss mit vielleicht Beispielen arbeiten, welche Erfolge andere gehabt haben mit deinem Produkt, wie das vielleicht in der freien Wildbahn aussieht, dein Produkt, wenn du es jetzt kaufen, anwenden kannst, wenn es ein Schrank ist oder was auch immer. Also es sind so viele kleine Schritte, und man sagt ja nicht umsonst, so im B2B-Bereich sind es, ich glaube, mittlerweile über 30 Kontaktpunkte, die Menschen mit dir brauchen, ehe sie bereit sind, mit dir überhaupt richtig persönlich in Kontakt zu treten und irgendeine Dienstleistung anzufordern. So, und dann ist das erste Gespräch natürlich eigentlich schön, wenn man einfach drüber redet, wo steht die Person gerade? Also wenn ich mich als Kunde verstanden fühle, das ist doch perfekt. Also was will ich mehr? Dann habe ich Vertrauen nochmal mehr gewonnen. So, und wenn mir da am Anfang nur die Informationen gegeben werden, die ich gern höre, wenn ich auch selber ein bisschen von meiner Situation erklären darf, wo ich gerade stehe, damit ich das Gefühl habe, da kann wirklich auf mich eingegangen werden. All diese Schritte bauen halt aufeinander auf. Kannst du alles nach und nach sortieren. Und ich habe auch schon Sachen gekauft, nachdem ich 10 Mails bekommen habe, weil in jeder Mail eine Kleinigkeit erklärt wurde, die relevant ist. Und in Mail 9 von 10 war vielleicht der Punkt, der ausschlaggebend war, zu sagen, bei Mail 10 kaufe ich dann, klicke ich dann auf Kaufen. Also man kann den Prozess ja auch so gestalten. Es sind immer die Summen, die Summe aller Teile, wenn man so will. Und gleichzeitig kann ein einzelner Aspekt den kompletten Verkaufsprozess zerstören. Und das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, dass man eigentlich dachte, man ist auf einer Wellenlänge und man kriegt in der Präsentation von einem möglichen Weg, von einem möglichen Projekt, das man zusammen machen könnte, an einer Stelle kompletten Gegenwind, weil es ein Missverständnis gibt, über das man zuvor nicht geredet hat. Dann ist das ein Riesenproblem und dann war es das. Mhm. Dann kommst du auch nicht mehr zusammen. Und das ist ja auch ganz menschlich. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand spielt mit meinem Vertrauen, jemand will mich da gerade verarschen, ich wurde nicht verstanden, die andere Person hat nicht richtig zugehört, na klar bin ich dann weg vom Fenster und nicht mehr da. Also die Auswahl ist riesig. So, und dass Leute sich für dich entscheiden, hat so viele Gründe. Ganz viel Bauchgefühl, würde ich auch immer meinen. Man kann sie nicht verübeln, dass die zu einer anderen Person gehen, wenn du nicht gut mit denen umgehst. Außerdem ist es wirklich keine Wahl.
Oder auch nicht so wirkst, oder? Das ist ja auch noch. Du kannst nicht, weiss ich was, verlangen, aber hast einen Aussenauftritt wie ein Kraut und Rüben. Also, das muss man halt schon mal ansprechen. Auch zum Beispiel, wenn man im Bereich Preiserhöhung unterwegs ist. Mhm. Das muss immer gerechtfertigt sein. Und dort spielt halt schon Branding auch eine grosse, maßgebende Rolle. Also entweder ist es halt im Inhalt, aber vor allem auch in der Wirkung. Weil wenn du, eben, das haben wir ja auch mal in einer von den letzten Folgen gehabt, mit diesen Premium-Angeboten. Wenn du Premium verlangst, dann musst du auch Premium bieten und musst auch Premium wirken. Ja. Anders geht's nicht. Ganz einfach.
Und da hast du echt nochmal einen guten Punkt angesprochen. Ich habe neulich einen Podcast mit Martin Neumeier, der ist ja so der Godfather of Branding, ein Interview gehört mit ihm. Und der hat genau über diese Abo-Fallen gesprochen. Und ich muss gerade dran denken, weil jetzt vor ein paar Tagen die Mail von Spotify kam, dass die Preise erhöht werden. Hast du wahrscheinlich auch bekommen, du hast ja auch ein Premium-Abo. Und ich denke mir, also die schreiben natürlich, gibt es ein paar coole Tricks, sowas wie, es tut uns leid, dir sagen zu müssen, dass Spotify die Preise erhöhen muss, dann klingt das so, als wäre die Mail von einer dritten Person formuliert, die nichts dafür kann, die muss nur die schlechte Nachricht überbringen, wo du denkst, smarter Move von der Marketingabteilung. Und dieses so, ich entschuldige mich für Spotify, aber ich kann ja nichts dafür, ich bin nur bei Spotify angestellt fürs Marketing, so. Also damit kannst du einerseits spielen, andererseits stand dann drin, wir müssen die Preise erhöhen, um unsere Qualität aufrechtzuerhalten, um uns weiterentwickeln zu können. Und ich denke mir schon, gut, ich merke davon halt nichts. Also ich öffne die App, um ohne Werbung Musik hören zu können. Ihr erhöht für mich gefühlt ohne Grund die Abo-Preise. Und ich hänge da drin. Also es ist ja ein mieser Zug, ne? Zu sagen, alles wird teurer. Leider wird auch Spotify jetzt teuer. Eigentlich ändert sich für mich als Verbraucher gar nichts. So die App bleibt so, wie sie ist. Ich merke davon ja nichts. Sie soll einfach Musik abspielen und gut ist. Damit bin ich zufrieden. Und am Ende rutsche ich jetzt ein neues Preispaket rein, wo ich zwischendurch dann doch ein bisschen Werbung bekomme, aber weniger als in der kostenlosen Version. Und das ist die neue Politik von Preismodellen im Abo, wo ich mir immer denke, wo sind wir denn mittlerweile gelandet? Also wir sind komplett machtlos bei großen Sachen drin, wie Netflix oder Disney oder, keine Ahnung, Spotify jetzt in dem Fall. Und die können einfach so die Preise erhöhen, weil Leute natürlich auch nicht mehr weggehen.
Ja.
Also ich weiß nicht, würdest du jetzt von heute auf morgen Spotify weglassen? Dann tun nämlich die 2 Stutz mehr im Monat doch nicht so weh, als müsste ich mich jetzt an ein neues Tool gewöhnen.
Ja, ich glaube, also bei mir ist das Einzige wäre jetzt wirklich, weil ich halt mehr auf YouTube unterwegs bin. Das ist der einzige Social-Media-Kanal, wo ich wirklich viel drauf bin, auch für die Arbeit etc. Mhm. Aber dann würde ich mir einfach YouTube-Premium holen, weil dann hast du ja auch das Musik-Abo.
Tatsächlich habe ich das.
Und ich kannst du das Ganze... Ist scheiße.
Nee, ich finde es... Also ich genieße das, keine Werbung mehr zu sehen. Und du kannst ja auch Werbung innerhalb von Videos vorspringen. Also super entspannt. Ich vermisse die Werbung wirklich nicht. Sag ich so als halber Werber, ne? Und auf der anderen Seite finde ich es unverschämt teuer. Also das Ding kostet mehr als Streaming-Anbieter. Die sind nicht blöd, aber du brauchst es auch.
Jo. So, also ich würde sagen, sind wir bei 50 Minuten. Ich würde so einfach mal zum Abschluss kommen mit dem Thema. Und zwar meine Quintessenz. Ein Modell ist das Beste. Es hängt immer davon ab, von dir, deiner Kunden und vom Kontext. Also es ist so ein bisschen eine Mischung. Oder zum Vergleich nochmal, sehr stark zugespitzt gesagt, Stundenmodell ist eher ein sicherer Start oder einfach das gängigste. Das Projektmodell, das ist eine klare Kalkulation. Da bist du einfach schon ja, im planbaren Bereich. Das wertebasierte Preismodell, das ist einfach Königsdisziplin. Und so das Takeaway, das ich noch mitgeben will an alle, das ist, der grösste Fehler ist nicht, das falsche Modell zu wählen, sondern gar keins bewusst zu wählen. Und wenn jetzt da jemand eine Zweitmeinung braucht, Hilfe braucht, dann schreibt gerne einen Kommentar oder meldet euch direkt, entweder beim Paul oder bei mir. Wir haben unten einmal auch in der Beschreibung direkt Links eingefügt, wo ihr auch mal so eine Beratungssession entweder von Paul oder von mir buchen könnt, völlig kostenlos und einfach zusammen miteinander eure Bedürfnisse eingehen. Und wenn es auch nicht gut ist,
komplett wild in Rage reden, genau, so wie jetzt gerade.
Dann sonst schreiben einfach ein Mail oder was auch immer. Genau, also dass ihr das nicht vergessend. Ja, ich weiß nicht, Paul, willst du noch etwas dazu sagen zu dem Thema?
Ja, ich finde es, also Finger weg von Abo-Fallen, das ist ganz mies, kommt bei den meisten Leuten nicht gut an, außer es ist ein cooles Abo. Das fällt mir noch ein. Also wirklich so dieses Wissen, ich zahle da einmal im Jahr Geld und dafür muss ich mich das ganze Jahr um nichts mehr kümmern in dem Belang. Das kann cool sein, kann aber auch richtig mies sein, weil man es nicht braucht, weil es aufgeschwatzt wird und so weiter. Und ansonsten fände ich es von uns aus jetzt mega bezeichnend, dass wir ein Thema kurz anreißen wollen. Wir haben uns echt ohne Witz vorgenommen, 20 Minuten zu dem Thema, damit wir dann noch 4 andere Folgen aufnehmen können. Und haben eine spontane Masterclass mal wieder im Kasten. Aber das ist cool. Ich meine, genau, wir hatten schon mal eine
schön
zu Premiumpreisen und jetzt haben wir die zur Preisgestaltung. Läuft, würde ich sagen, bei dem Thema.
Yes.
Vince, ganz lieben Dank. Liebe Leute, die das gesehen oder gehört haben, teilt das mit allen, wo ihr das Gefühl habt, das könnte für die relevant sein, weil die beschissene Preise haben oder gute Preise oder mit Preisen gerade am Zweifeln sind und die neu ausbalancieren wollen. Und ansonsten macht Marke, weil das hebt eure Preise aufs nächste Level.
Auf jeden Fall.
Danke dir fürs Thema, Vince.
Hey, danke genau und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ihr habt's bis zum Ende geschafft. Hinterlasst eure Kommentare, hinterlasst ein Abo und, wenn ihr lieb seid, sogar eine Bewertung auf Spotify oder Apple Music. Ihr wisst, wie das geht. Und habt viel Spaß beim Marke machen und Preise gestalten. Bis bald. Ciao.